Ich sage immer, es geht sozusagen ein goldenes Zeitalter der NPO zu Ende. Auch das ist oftmals so ein Mythos, dass eben NPO grundsätzlich nicht effizient sind und dass das Geld dort ja nur verschwendet wird.
Inside Impact.
Der Podcast mit Wirkung.
Herzlich willkommen bei Inside Impact, dem Podcast mit Wirkung an der Wirtschaftsuniversität Wien. Unser Gast ist heute Georg von Schnurbein und spricht mit mir, Florentine Meyer, über Finanzmanagement in Non-Profit-Organisationen. Georg von Schnurbein ist Professor für Stiftungsmanagement und Direktor des Center for Philanthropy Studies an der Universität Basel und hat schon viel geschrieben, aber hat auch ein Buch geschrieben über Finanzmanagement in Non-Profit-Organisationen. Herzlich willkommen, Georg.
Hallo, freut mich, da zu sein.
Wir werden dein Buch verlosen. Das ist ein großartiger Sachpreis im Gegenwert von sage und schreibe 72 Euro. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, es lohnt sich, zum Handy oder zum Laptop zu greifen und uns ein E-Mail zu schreiben an insideimpact@wu.ac.at, also .ac.at. Dann verlosen wir ein Exemplar, wenn ihr uns in dieses E-Mail bitte hineinschreibt, zu welchen Themen ihr in nächster Zeit in unserem Podcast gerne mehr hören möchtet. Ja, Georg, reden wir über Finanzmanagement von Non-Profit-Organisationen. Was hat dich dazu bewegt, dieses Buch zu schreiben?
Ja, es waren letztlich drei Gründe. Der erste war, dass wir vor über 10 Jahren eine Analyse gemacht haben für unser Weiterbildungsprogramm, welche Themen da noch nicht so behandelt werden. Und da fiel uns das Finanzmanagement auf. Das alleine reicht aber natürlich nicht, sondern es sind noch andere Aspekte. Zum einen nämlich die Erkenntnis, dass sich die Entwicklung der NPO-Finanzierung, das war damals sozusagen, in den nächsten Jahren ändern wird. Also ich sage immer, es geht sozusagen ein goldenes Zeitalter der NPO zu Ende. Also man könnte sagen, seit den 1990er Jahren ist eigentlich das Volumen an Finanzen, auch an Mitarbeitenden, auch an sozusagen Exzellenz der Mitarbeitenden in NPO immer weiter gestiegen. Und jetzt stellt sich eben die Frage, auch aufgrund der Umstände, staatlichen Finanzen sind knapp geworden, auch die Wirtschaft ist volatiler geworden, inwieweit sich sozusagen die Finanzierung von NPO nicht verändert. Und das sehen wir natürlich jetzt auch schon, also zum Teil, dass sich das eintritt. Zum anderen hatte ich bei der Analyse festgestellt, dass sich die Literatur zum Finanzmanagement eigentlich sehr stark aufdifferenziert nach den Finanzierungsquellen. Das heißt, Spenden wird meistens unter Fundraising behandelt und es hat dann einen Marketingbezug. Leistungsverträge werden aus Sicht des Verwaltungsmanagements behandelt. Und so entsteht eigentlich kein umfassendes Bild des Finanzmanagements von NPO, sondern es wird halt Fundraising gemacht, es werden Leistungsaufträge eingeworben und so weiter. Aber dass man das als Finanzmanagement an sich anschaut, das fehlte bisher. Und der letzte Grund ist, dass das allgemeine Finanz-Know-how in NPO relativ tief ist. Also ich will da niemandem zu nahe treten, aber es ist eben so, dass es häufig nur eine Nebenaufgabe der Geschäftsführung ist. Und bei der Einstellung der Geschäftsführung, das ist meistens nur eine Person oder vielleicht zwei, stehen erst zunächst mal andere Kompetenzen im Vordergrund. Der ideelle Zweck der Organisation, Know-how in dem Bereich oder vielleicht auch noch Personal-Know-how. Aber dass dann wirklich Finanzmanagement dazukommt, das dauert sozusagen. Und deswegen hat man dann oft im Vorstand vielleicht eine Person, einen Banker oder einen Treuhänder, der sich sozusagen noch ein bisschen mit Finanzen auskennt. Aber wirklich umfassendes Wissen ist selten und deswegen habe ich mir gedacht, ich schreibe dazu ein Buch, wo man sich dann weiterbilden kann dazu.
Ja, und also ich finde, das Buch füllt auch wirklich eine Lücke, wie du sagst. Ich würde gerne deine Meinung wissen zu einem Spruch, den ich vor vielen Jahren mal gehört habe. Das war in einem Gespräch mit einer Finanzmanagerin von einer Non-Profit-Organisation. Damals war ich ja noch irgendwie jung in dem Feld und was mich die gesagt hat, hat mich sehr beeindruckt. Die hat nämlich zu mir gesagt, dass das Finanzmanagement von NPOs die Königsdisziplin des Finanzmanagements sei. Sie hat gemeint, sie hat einen schwereren Job als die Finanzmanager in den großen gewinnorientierten Unternehmen, die, das kann ja jeder, Finanzmanagement von NPOs ist viel schwieriger. Würdest du das so auch sagen?
Vielleicht nicht ganz in dieser Klarheit und Deutlichkeit. Ich sag mal ja und nein. Und vielleicht ist schon viel erreicht, wenn wir akzeptieren, dass es einer anderen Logik folgt. Für mich ist der wesentliche Unterschied eigentlich, dass ja in einem Unternehmen der Ertrag durch die Leistungserstellung kommt. Also ich fange mal an, mein Produkt zu produzieren oder meine Dienstleistung anzubieten und dann verkaufe ich die und dadurch kriege ich Geld und dann kann ich mich refinanzieren. Bei einer NPO ist es ja so, dass die Aktivität meistens ein Verlustgeschäft ist. Vielleicht nicht vollständig, aber selten ist es gewinnbringend. Das heißt also, ich muss eigentlich die Gelder immer vorher schon haben. Und diese Logik ist eben ganz anders. Also in der NPO fängt man eigentlich erst an mit einer Aktivität, wenn man das Geld beieinander hat. Das macht man in einem Unternehmen nicht. Ein anderer häufiger Denkfehler ist, dass man eben, weil es ja nicht abhängig davon ist, was ich für eine Leistung habe, was ich für Ertrag generiere, dass man denkt, man kann einfach jede Finanzierungsquelle anzapfen. Das kriegt man oft auch bei Politikerinnen mit, die dann vielleicht sagen, ja, die NPO sollten mehr eigene Erträge erwirtschaften. Aber so einfach ist es eben nicht. Es gibt da sehr schöne Forschung aus den USA von Dennis Young, der eben zeigt, dass die Ertragsquelle, sozusagen die Finanzquelle, durchaus abhängig ist von der Art und Weise, welche Leistungen ich anbiete, ob ich mehr Individualgüter, zum Beispiel Beratungsleistungen anbiete oder ob ich Kollektivgüter wie zum Beispiel Umweltschutz verfolge. Und deswegen ist es eben nicht so einfach zu sagen, ja, ich brauche einfach irgendwelche Quellen, wo ich mein Geld herbekomme, sondern da muss schon ein bisschen mehr Hirnschmalz reingesteckt werden. Warum es nicht unbedingt komplizierter ist, ist auf der anderen Seite, dass es beim Finanzmanagement von NPO ja quasi nicht die Außenfinanzierung gibt, also Beteiligungen oder Kreditfinanzierung, weil das rein wirtschaftlich nicht sinnvoll und möglich ist.
Ah, das ist interessant, dass du das so siehst, weil das hat sie nämlich zu mir gesagt, das ist ein Teil ihres Leidens, dass sie kaum Fremdkapital bekommt, dass sie fast immer alles mit Eigenkapital finanzieren muss, ne?
Das ist richtig. Deswegen ist es ja manchmal so schwierig, eine NPO zu finanzieren. Aber das Finanzmanagement an sich wird dadurch natürlich um etwas verkürzt, weil ich muss mich nicht mit Beteiligungsfinanzierung, mit Kreditfinanzierung und so weiter im Detail beschäftigen. Die Folge, die wir aus dieser Tatsache feststellen, ist ja, dass wenn man in die Bilanzen von der NPO reinschaut, die meistens auf einem Berg Geld sitzen. Und das wird dann immer groß angekreidet, so im Sinne von, da werden Spendengelder nicht ausgegeben und so weiter. Aber das Problem ist eben, die NPOs sind ihre eigene Bank.
Kann das sein, dass du da jetzt von einem Schweizer Spezifikum sprichst? Weil also die Forschung, die wir hier in Wien machen, da ganz im Gegenteil, unsere NPOs schon sind besorgniserregend, finanzschwach, ne?
Ah ja, dann ist das vielleicht ein Länderspezifikum. Jedenfalls in der Schweiz haben viele NPO sehr hohe Liquiditätsbestände. Aber eben, das ist auch unproduktiv im Sinne, wenn man jetzt aus einem klassischen Finanzmanagement draufschaut, wenn ich einen Liquiditätsgrad von 400 und mehr habe, dann ist das natürlich nicht sehr effizient auf den ersten Blick, aber das braucht es eben, weil ich keine Fremdfinanzierung habe. Und wir haben das während der Corona-Pandemie gesehen. Da haben sehr viele Unternehmen staatliche Unterstützungskredite beantragen müssen, weil sie ja eben kaum Eigenkapital haben. Also die Faustregel, zumindest in der Schweiz, ist so 30% Eigenkapital bei einem Unternehmen. Aber es gab kaum NPO, die diese Kredite beantragt haben, weil die eben ihre entsprechenden Quellen selber hatten.
Na, das ist in Österreich definitiv anders. Wir haben vor 2 Jahren Daten erhoben Daten ausgewertet über die Finanzstruktur von Sozialleistungs-NPOs in Wien. Ja, da gibt es eben auch dank deiner Forschung ganz gute Indikatoren, also was, wie eine finanziell gesunde MPO ausschauen sollte, wie die Kennzahlen ausschauen sollten. Also nach den Kennzahlen wären da von 65 MPOs, glaube ich, 2 als finanziell gesund zu klassifizieren gewesen. Also die typische Wiener Sozial-MPO hat keine 3 Monate Rücklagen.
Nein, das ist bei uns dann ein bisschen anders. Und da zeigt sich vielleicht auch noch ein Aspekt, den man im Finanzmanagement auch vielleicht noch stärker berücksichtigen sollte, dass es sicherlich auch kulturelle Zusammenhänge gibt. Also je etatistischer ein Umfeld ist, desto schwieriger ist es wahrscheinlich, Rücklagen zum Beispiel zu bilden. Ich kenne da die Zahlen aus Belgien zum Beispiel, wo sehr klar die Haltung ist, wenn eine NPO positive Zahlen hat, dann ist das schlecht. Dann hat sie schlecht gewirtschaftet sozusagen. Hier in der Schweiz ist es tatsächlich so, dass eine NPO finanziellen Ertrag ausweisen darf, einen Überschuss. Und das wird von den Spenderinnen und Spendern zum Beispiel positiv gesehen. Im Sinne von, ja, die haben gut gewirtschaftet.
Ja. Ja, das deckt sich auch mit meinen Beobachtungen, auch Kooperation mit belgischen Kollegen. Belgien ist ziemlich ähnlich mit Österreich in sozialstaatlicher Hinsicht. Wieder zurück zu deinem Buch zu kommen. Du hattest dich ja vorher viele Jahre mit dem Thema beschäftigt, hast das auch selbst unterrichtet. Hat es beim Schreiben dann trotzdem noch Momente gegeben, wo du selber noch überrascht warst? Aha-Effekte beim Schreiben?
Ja, zunächst mal hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, das ganze Wissen zusammenzutragen und irgendwie auch zu strukturieren. Und vielleicht so ein kleiner Aha-Moment war dann, als ich mir überlegt habe, wie soll ich Finanzmanagement überhaupt definieren? Weil das muss man ja an so einem Anfang von so einem Buch machen und in unseren üblichen Publikationen, so irgendwelchen Artikeln oder so, macht man das nicht unbedingt jetzt jedes Mal. Und da kam mir dann die Idee, dass das, oder natürlich auch durch Literatur, dass Finanzmanagement jetzt nicht unbedingt nur das Tun ist, also Erträge planen, Kosten managen oder so, sondern dass es darum geht, Informationen aufzubereiten, damit auf strategischer und operativer Ebene bessere Entscheidungen getroffen werden. Und ich finde, wenn man mit dieser Denkhaltung an das Finanzmanagement geht, dann hat das eben gleich eine ganz andere Ausrichtung. Also es geht eben nicht darum, dass wir jetzt unbedingt die beste Fundraising-Planung machen sozusagen, sondern es geht darum zu verstehen, wie kommen wir zu diesen Informationen und wie können wir unserem Vorstand, unserer Geschäftsführung helfen, bessere Entscheidungen zu treffen.
Ja, also ich finde es auch wirklich eine Stärke von dem Buch, dass du das total ganzheitlich und vernetzt als Teil des Managements insgesamt siehst.
Ja, und vielleicht darf ich noch sagen, überrascht war ich dann an der Menge der Kennzahlen, die ich zusammengetragen habe. Also ich habe die Liste wurde immer länger und länger und das ist dann am Ende eine sehr lange Tabelle geworden. Und es hat mich dann doch überrascht und gleichzeitig muss man natürlich dann auch immer warnen, dass man in der Praxis jetzt nicht überbordet. Das ist dann der Unterschied zwischen der theoretischen Forschung und der wissenschaftlichen Praxis und der Praxisumsetzung, dass in der Praxis wahrscheinlich ein paar wenige Kennzahlen reichen, aber in der Theorie gibt es doch dann eine ganze Menge, die man eigentlich anwenden könnte.
Ja, siehst du, nehme ich gleich die Gelegenheit wahr. Gibt es da bestimmte Kennzahlen, wo du sagst, die passen für alle MPOs, die sollen alle verwenden, oder sollte man sich aus der langen Liste eher raussuchen, was individuell zur Organisation passt?
Also ich habe die ja nach den Finanzzielen strukturiert, also Liquidität, Stabilität, Wirtschaftlichkeit. Und ich denke, man sollte zu jedem dieser Finanzziele sollte man eine Kennzahl nehmen, die für die eigene Organisation passt. Also da gibt es einfachere und eben auch komplexere. Und die komplexeren sind eher interessant für größere Organisationen, die vielleicht auch häufiger kontrollieren müssen, während die einfacheren vielleicht auch bei einer kleinen NPO schon Anwendung finden können. Aber ich würde nicht sagen, das ist die eine Kennzahl, was ich auf jeden Fall gelernt habe. In der Forschung arbeiten wir sehr viel mit so Diversifikationsmaßen und die sind, glaube ich, für die Praxis nicht ganz so wichtig.
Ja, das Wort allein ist schon ein Zungenbrecher, gell? Also dass man so ausrechnet, wie so ja, den Herfindahl-Index.
Genau, Hirschman-Herfindahl-Index. Das verteilen. Ist für uns hilfreich für die Analyse, aber in der Praxis, glaube ich, braucht man den nicht so.
Gut, das ist ja beruhigend, weil der schaut ja schon in der Formel ein bisschen beängstigend aus. Dann kommen wir mal, würde ich gerne zu drei Fragen kommen, die ich einfach ganz oft gefragt werde, gerade von Praktikern und Praktikerinnen. Das sind irgendwie so häufige Probleme. Ein häufiges Problem ist, da ist eine Non-Profit-Organisation, das Geld reicht nicht, sie überlegen, wie kommen wir ans Geld, dann kommt irgendwer auf die Idee, naja, wir könnten ja durch Umsatzerlöse neue Einnahmequellen erschließen. Lass uns sozusagen Social Business werden oder da zumindest ein kleines Nebenerwerbsgeschäft aufmachen. Empfiehlst du das oder unter welchen Bedingungen würdest du das empfehlen?
Ja, das ist eine gute Frage und natürlich auch eine sehr häufige Frage, die ich bekomme. Und auf jeden Fall kann man pauschal nicht sagen, ja, auf jeden Fall muss man mehr eigene Erträge erwirtschaften. Das Schöne an eigenen Erträgen, wenn es funktioniert, ist, das sind nicht zweckgebundene Mittel und damit kann man die frei für die Entwicklung der Organisation einsetzen, wo man möchte. Das ist mal der Vorteil. Problem ist, dass viele NPO eben in dieser Erwirtschaftung scheitern. Und zwar hängt das, wenn ich es jetzt ein bisschen theoretisch sagen darf, mit dem Problem oder dem Dilemma zwischen Opportunitätskosten und Transaktionskosten zusammen.
Das musst du jetzt bitte nochmal ganz einfach erklären.
Ich mache es am Beispiel von einem Beispiel, das sehr häufig vorkommt, nämlich eine NPO macht einen Gastronomiebetrieb. Das ist oft so eine Idee. Man hat einen Tag der offenen Tür, man hat dann einen Essenstand und am Ende bleibt unheimlich viel Geld von diesem Essenstand übrig. Und dann denkt man sich, ach, das ist doch toll, machen wir doch einen Gastronomiebetrieb. Und das Problem, das jetzt auftaucht, ist, man sieht sozusagen diesen Ertrag, diese Opportunitätskosten eben, also den möglichen Nutzen aus einer nicht umgesetzten Alternative. Und fängt also an mit der Planung an, mit der Umsetzung. Und dann kommen natürlich gewisse Kosten. Also man muss Zeit in die Planung stecken, aber da muss auch vielleicht ein Raum gemietet werden und so weiter. Es muss Personal angestellt werden. Und das Problem ist, diese Transaktionskosten, die fallen tatsächlich an, während hingegen die Opportunitätskosten natürlich immer nur im Kopf bestanden haben.
Also ob du dann tatsächlich Kaffee oder Bier verkaufst und damit einen Überschuss erwirtschaftest.
Genau. Und in den meisten Fällen ist es eben dann doch so, dass man, dass es eben nicht so einfach ist, ein Restaurant zu führen. Und dann werden die Leistungen gekürzt erstmal. Dann stimmt das Kosten-Ertrags-Verhältnis nicht mehr. Und am Ende bleibt ein Schuldenberg übrig. Und der muss dann mit Spendengeldern oder anderen Geldern quer finanziert werden. Und dieses Problem entsteht eben häufig, weil eine NPO funktioniert eben in der NPO-Logik. Und wenn ich dann aber anfange, eigene Erträge zu erwirtschaften, dann komme ich in die Profitlogik. Und da sind natürlich zusätzliche Kosten, zum Beispiel Steuern und so weiter, die anfallen. Und ich bin plötzlich am Markt. Das heißt, ich habe auch nicht mehr unbedingt den Goodwill von Behörden oder auch von anderen Akteuren im Markt, sondern die sehen mich dann als Konkurrenz. Und da sehe ich die Schwierigkeit, dass eben NPO manchmal zu naiv an dieses Thema herangehen. Also wenn es möglich ist, und ich glaube, was wichtig ist, wenn man es macht, ist, man muss prüfen, passt es tatsächlich zum Zweck der Organisation und wie lässt sich diese Erträge vielleicht auch, wie lassen die sich verbinden mit dem Zweck und passt es zu meinem Klientel, also zu den Gruppen, denen ich helfen möchte. Und wenn es da eine Beziehung gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon viel eher, dass ich erfolgreich Erträge erwirtschaften kann, weil ich natürlich auch einen Wissensvorsprung habe und Wissen habe, das ich einbringen kann. Wenn es dagegen etwas ist, was völlig unabhängig von meinem Zweck ist, dann ist die Gefahr einfach groß, dass es mal kann es funktionieren, mal nicht, aber die Gefahr, dass ich mich verrenne, ist da eben gegeben. In der Fachliteratur spricht man ja dann auch von Mission Drift, wenn ich dann plötzlich Dinge mache, die eigentlich gar nicht mit meinem Zweck verbunden sind.
Inside Impact. Was du sagst, bringt mich irgendwie gedanklich auch noch einmal an diese Aussage von der Non-Profit-Managerin zurück, die meint hat, naja, also Finanzmanagement von For-Profit, das kann ja jeder. Ne? Ist ja auch nicht so. Ne? Wir haben es ja mittlerweile überall mit gesättigten Märkten zu tun, oder wenn er noch nicht gesättigt ist, dann ist er extrem dynamisch. Ja? Da SMPO mithalten zu können, ist ja sehr, sehr anspruchsvoll. Es gehen auch normale Gastronomiebetriebe sehr häufig, sperren sie wieder zu, machen pleite. Ne?
Genau. Nein, das ist ein Bereich mit sehr geringen Margen. Und warum jetzt gerade eine NPO das besser können sollte, ist dann halt auch die Frage.
Gell? Das ist ja bei vielen Dingen so, keine Ahnung, T-Shirt, Druck und Kunsthandwerk und was weiß ich was alles, das ist ja alles nicht so einfach. Und in den Bereichen, wo die NPOs ihre besonderen Wettbewerbsvorteile hätten, da haben wir es halt oft wieder mit Marktversagen zu tun. Also da ist halt auch nicht so viel Geld damit zu verdienen.
Genau. Aber es gibt sehr schöne Beispiele. In der Schweiz zum Beispiel gibt es eine Pflege, als Behinderteneinrichtung, die Stiftung Brandy. Und die haben ein Spiel entwickelt. Das heißt Brandy Dog. Und das stellen die ihre Klienten selber her. Und das wird verkauft. Und das ist ein Riesenrenner, ein großer Erfolg. Und natürlich ist der Zweck der Stiftung Brandy nicht, Spiele herzustellen, aber sie machen das erfolgreich und mit Gewinn.
Das Spiel kenne ich. Das ist wirklich auch sehr schön gemacht. Ja, sowas ist dann natürlich ein Volltreffer, ne, wenn man sowas findet. Das Spiel ist auch irgendwie von der Art, wie das Spiel her funktioniert, irgendwie für Menschen mit Behinderung besonders gut spielbar. Ne? Das macht dann auch nochmal viel Sinn. Zweite Frage, die ich oft gefragt werde. Diversifizieren oder konzentrieren? Soll man aus Sicherheitsgründen lieber viele verschiedene Einnahmequellen und Arten verfolgen? Oder soll man sich aus Effizienzgründen lieber auf einige wenige konzentrieren?
Mhm. Auch hier gibt es natürlich nicht die eine Antwort. Aber das ist ein sehr spannendes Thema, zu dem ich auch selber viel geforscht habe. Und man kann ja sagen, die gängige Lehre ist, NPO sollten sich diversifizieren, weil das die Stabilität erhöht. Das ist so klassische Portfoliotheorie. Wenn ich mehrere Einnahmequellen habe und ich habe einen Ausfall bei der einen, dann kann ich das durch Ertrag bei der anderen austauschen. Das funktioniert aber natürlich nur, wenn diese Erträge antizyklisch voneinander funktionieren. Also klassische Portfoliotheorie ist ja aus den Finanzmärkten und der Klassiker ist Öl und Gold. Weil wenn Gold hochgeht, ist Öl meistens unten, oder beziehungsweise wenn Öl steigt, dann ist Gold weniger interessant. Wenn ich beides in meinem Portfolio habe, habe ich einen gemittelten, stabilen Ertrag. Jetzt bei den Finanzquellen von NPO habe ich vorhin schon gesagt, dass es eben nicht so einfach ist, dass ich jetzt irgendwelche mir aussuche und dann bin ich stabil sozusagen. Unsere Forschung hat jetzt gezeigt, dass es eben abhängig ist von gewissen Becken oder Zielen und Einflussgrößen. Ein Thema ist die Frage, was will ich mit meinen Finanzen denn erreichen? Wenn ich wachsen möchte, dann ist es besser, mich zu konzentrieren. Wir erklären das damit, dass ich damit einen Wissensvorsprung in diesen einzelnen Finanzierungsquellen gegenüber anderen Organisationen gewinne und so mehr Ertrag generieren kann. Wenn ich dagegen Stabilität suche, dann muss ich mich diversifizieren. Und jetzt ist eben die Frage, wenn ich als Organisation sage, ich möchte wachsen, dann sollte ich mich auf einige wenige Finanzierungsquellen konzentrieren und dann kann ich eher wahrscheinlich Wachstum erzielen. Bei Stabilität muss ich mich diversifizieren. Ein anderes Ergebnis jetzt von gerade einer Forschung, die wir jetzt gerade erst abgeschlossen haben, ist, dass es einen Unterschied macht, wie groß ich als Organisation bin. Wir haben Unterschieden zwischen kleinen, mittelgroßen und großen NPO. Und es war jetzt so, bei den kleinen ist es auf jeden Fall so, die müssen sich konzentrieren. Und bei den großen ist es eher so, dass die sich diversifizieren, weil die natürlich einfach eine Dimension haben. Also wenn es mehrere Millionen Budget sind pro Jahr, dann haben die eine Dimension, wo eine Fokussierung gar keinen Sinn mehr macht. Das ist ein viel zu großes Klumpenrisiko da. Weil wenn diese eine Finanzierungsquelle oder diese wichtigste Finanzierungsquelle dann plötzlich wegfällt, zum Beispiel ein wichtiger Leistungsauftrag des Staates oder ein Beitrag von der Stiftung, dann ist eben kaum möglich, den wieder durch andere Quellen zu ersetzen. Problematisch sind jetzt die in der Mitte, weil die sind sozusagen zu klein, um mit den Großen wirklich mitzuhalten, und zu groß, um bei den, wie die Kleinen, einfach ein paar wenige Quellen zu haben. Und da haben wir gesehen, da ist es so, dass sie in der Tendenz sollten sie sich eher auch diversifizieren, aber eben die Kosten, die damit verbunden sind, sind höher als bei den großen NPO. Und deswegen lässt sich also nicht so eindeutig sagen, ob jetzt Diversifizierung oder Konzentration besser ist. In der Tendenz würde ich sagen, wenn man ruhig schlafen möchte, sollte man sich eher ein bisschen mehr differenzieren oder diversifizieren. Wenn es aber um ein Wachstum geht, um eine Entwicklung der Organisation, dann sollte man die richtigen Finanzierungsquellen herausfinden und dann da volle Pulle gelben.
Ist aber klar, man lebt dann halt auch mit dem Risiko, dass manches davon dann nicht klappt. Und
genau, wobei meine Erfahrung ist schon, also wenn man tatsächlich ein strategisches Ziel entwickelt und sich das auch setzt und dann das systematisch auch herunterbricht in Meilensteine und so weiter, dann passiert da auch was. Also es gibt immer wieder Beispiele, wo man sieht, dass Organisationen gewachsen sind, die das tatsächlich auch wollten. Es ist eben, die Entscheidung vorher ist wichtig. Wollen wir das überhaupt oder wollen wir nicht? Also von alleine wird es nicht passieren, oder wenn, dann ist es eben Zufall. Aber die strategische Ausrichtung ist wichtig.
Und eine dritte Sorge von Non-Profit-Praktikerinnen und Praktikern, die ich oft zu hören bekomme, vielleicht ist das eine rein österreichische Sorge, in der Schweiz haben die Menschen andere Sorgen, ist der Liquiditätsengpass bei staatlichen Förderungen. Also bei uns ist es schon oft so, dass das abgerechnet und eine Auszahlung erst erfolgt nach gewisser Zeit, und dann hast du als NPO eine gewisse Zeitphase, wo du so in Vorleistung gehen musst. Kennst du dieses Phänomen und was rätst du dabei?
Ja, das gibt es bei uns auch, und das ist ein sehr schwieriges Thema. Hier in Basel gab es den Fall, dass die Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige, heißt die, GGG Basel, die betreiben die Stadtbibliotheken. Das ist ein größerer Leistungsauftrag, mehrere Millionen wert. Und dann drehte das Parlament aber eine Extrarunde, sodass sich der Anschlussleistungsvertrag um ein halbes Jahr verzögert hat. Dann musste die Organisation tatsächlich Reserven auflösen und auch ihr Wertschriftenportfolio auflösen, um diesen Überbrückung zu finanzieren. Und es war eigentlich klar, dass sie natürlich das weiterbekommen, weil kann jetzt nicht einfach Bibliotheken von einem Tag auf den anderen irgendwo anders andocken. Und deswegen, ich finde das ein sehr schwieriges Thema, weil da kann ich kaum Vorsorge leisten, weil häufig erwartet der Staat ja auch, das ist bei uns in der Schweiz ein großes Thema, dass eben aus Leistungsverträgen keine Rückstellungen gebildet werden. Also es gibt so Schwankungsreserven, die zwar erlaubt sind, aber die sind sehr gering. Und die müssen vor allem am Ende der Laufzeit, müssen die sozusagen aufgehoben werden. Weil man immer Angst hat, dass sich sonst die Organisationen auf Kosten des Staates bereichern. Und hier fände ich schon, ist eher wichtig, dass man der Politik ein bisschen mehr auf die Finger klopfen muss, dass auch ein Verständnis entsteht, dass man den Organisationen vertrauen muss. Und sonst funktioniert es eben nicht. Und ich kann nicht erwarten, dass gesellschaftliche Leistungen einfach so erbracht werden für nichts. Und meines Erachtens hängt das ein bisschen damit zusammen, dass gerade in der Politik viele Menschen immer noch diese Vorstellung haben, dass NPO sowieso alles umsonst macht. Und dass Gemeinnützigkeit bedeutet, dass keine Löhne gezahlt werden. Dem begegne ich immer wieder, gerade bei Politikerinnen und Politikern. Und damit habe ich große Probleme, und ich glaube, das ist ein Auftrag an uns Forschende, aber auch an Sektororganisationen, Verbände oder so, hier mehr darauf hinzuarbeiten, dass die Politik da eben mehr Vertrauen entwickelt in die Organisationen und damit solche Situationen gar nicht erst entstehen. Weil finanzmanagementmäßig kann man da gar nicht viel sagen. Also ich kann höchstens Reserven bilden und die auflösen. Wenn ich keine Reserven habe, dann habe ich da wenig Möglichkeiten, das anderweitig zu machen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel zu einer Stiftung gehen würde und sagen würde, oh, tut uns leid, wir warten auf die Rückmeldung vom Staat, könnt ihr uns quersubventionieren oder zwischenfinanzieren, dann machen die das auch nicht so gerne, weil die sehen sich natürlich auch nicht als Lückenbüßerin. Ja. Also von dem her ist das tatsächlich ein großes Problem und etwas, was nicht finanzpolitisch oder finanzmanagementmäßig gelöst werden kann, sondern eben eher auf der politischen Ebene.
Ja, also das ist in Österreich auch ein großes Problem. Es funktioniert eigentlich die NPOs als so eine Art Fremdfinanzierung für die öffentliche Hand. Ne? Die nützen einfach sozusagen da dieses Zahlungsziel aus, was für die NPOs einfach zunehmend schwieriger wird, weil auch deren Finanzsituation in den letzten Jahren sich einfach noch einmal sehr verschärft hat. Und sie sind in so einer Art moralischen Erpressung, ne? Was willst du denn machen? Du musst vertrauen, letzten Endes wird das Geld dann schon noch kommen und du kannst nicht sagen, ach, dann leiste ich halt nicht, ne?
Genau, eben. Man kann ja auch nicht, oder man will ja dann auch nicht den Klientinnen und Klienten sagen, tut uns leid, ja, ihr müsst jetzt 3 Monate nach euch selber schauen. Das geht ja nicht.
Nein, das geht nicht. Ja, ist ein Thema, ich glaube auch für die Verbände oder Non-Profit-Organisationen, also da kann man irgendwie nur durch gemeinsame Verhandlungen und Interessenvertretung versuchen, da etwas zu bewirken.
Ja, und auf der anderen Seite eben als Forschende, wenn wir besseres Zahlenmaterial liefern, das der Politik auch zeigt, diese Organisationen arbeiten effizient, die gehen mit dem Geld sorgfältig um. Ich glaube, auch das ist hilfreich, weil auch das ist oftmals so ein Mythos, dass eben NPO grundsätzlich nicht effizient sind und dass das Geld dort ja nur verschwendet wird.
Naja, das ist ein Mythos, der bei uns so vor allem von einer bestimmten rechten Partei eifrig befeuert wird. Ja. Lass uns ein bisschen über das Finanzmanagement von kleinen NPOs sprechen. Gibt es da bestimmte Besonderheiten, die wichtig sind?
Ja, sicher. Und das war auch ein Anliegen in dem Buch, immer mal wieder vielleicht auch kleinere Organisationen zu berücksichtigen, weil in der Realität sind die meisten Organisationen ja klein. Also wenn man es jetzt sozusagen auf die Anzahl der Leserinnen und Leser überträgt, dann sind die meisten eher in kleinen Organisationen. Den Unterschied mit der Diversifikation habe ich ja schon benannt. Also kleinere Organisationen müssen nicht so stark auf die Diversifizierung achten, weil sie eigentlich in der Lage sind, durch solche Beiträge, die sie normalerweise bekommen, auch relativ schnell ersetzen zu können. Und deswegen können sie eher auch ein bisschen Klumpenrisiko haben. Ansonsten muss man sagen, vieles kann in einer kleinen Organisation mit weniger Aufwand gemacht werden. Also ein Fundraising-Konzept kann 2 Seiten sein oder so, oder eine Finanzplanung kann aus 1-2 Kennzahlen bestehen. Aber ich bin doch der Überzeugung, dass eine kleine Organisation nicht einfach etwas auslassen kann. Also von der Finanzanalyse über die Strategie, die Planung, Bedarfsdeckung bis hin zu Controlling oder Rechnungsführung muss auch eine kleine Organisation alles machen. Und das ist, glaube ich, oftmals der Fehler, der gemacht wird. Man denkt sich, ja, nein, wir müssen keine Finanzanalyse machen. Wir nehmen einfach das Budget vom Vorjahr. Und dann bleibt man einfach stehen. Und das ist meines Erachtens die größte Gefahr, dass man denkt, man kann etwas auslassen. Besser ist es, alles zu machen, aber eben nicht sehr aufwendig und ein bisschen quick and dirty vielleicht manchmal auch. Ja, also ein halber Tag Finanzanalyse reicht dann völlig aus. Aber dass man es eben gemacht hat und dass man damit ein besseres Verständnis für die Finanzen der eigenen Organisation.
Ja, also wie wir im Zoo der Non-Profit-Organisationen gibt es halt Elefanten und Spitzmäuse, aber sie brauchen trotzdem alle Organe, ne? Herz, Lunge, Magen, halt.
Richtig, genauso ist ein schönes Bild.
In dem Buch besonders spannend finde ich ja dieses, ich glaube, es ist das letzte Kapitel, Best Practice in 10 Schritten. Kannst du da unseren Hörerinnen und Hörern noch ein kleines Schlaglicht drauf werfen?
Ja, ich weiß nicht, wer von den Hörerinnen und Hörern mal ein Buch geschrieben hat, aber am Ende muss man ja noch irgendwie einen Abschluss finden und eine Zusammenfassung. Und dann hatte ich die Idee, quasi eine Zusammenfassung zu schreiben, die wieder ins Buch einführt. Und ich schreibe auch ganz am Anfang vom Buch, dass wer jetzt nicht das Zeit hat, das ganze Buch zu lesen, der soll einfach dieses letzte Kapitel lesen. Weil es eigentlich diese 10 Schritte gehen durch das ganze Finanzmanagement durch und jeder dieser Schritte führt oder verweist dann auf ein Kapitel im Buch, wenn man mehr Infos braucht. Und das beginnt dann eben mit der Frage, verstehen Sie die Finanzströme in Ihrer NPO? Und ich glaube, das ist eine wichtige Frage, dass man weiß, woher kommt unser Geld überhaupt und wie viel? Und auf der anderen Seite, wo fließt es denn hin? Also für was geben wir das Geld dann am Ende wieder aus? Und allein schon diese beiden sozusagen Enden oder Anfang und Ende von den Finanzströmen mal anzuschauen, hilft oftmals schon mal für ein besseres Verständnis über die Finanzen der eigenen Organisation. Und der letzte Punkt ist dann, setzen Sie Prioritäten, weil es eben auch hier wieder gilt, Rom wurde nicht an einem Tag gebaut. Das Finanzmanagement ist eine kontinuierliche Entwicklung. Man kann nicht von einem Tag auf den anderen sagen, so jetzt machen wir das alles, sondern man muss sich überlegen, was ist für uns jetzt gerade wichtig. Brauche ich zum Beispiel ein besseres Rechnungswesen? Muss ich schneller über die Zahlen Bescheid wissen? Oder brauchen wir eine Klarheit über unseren Finanzierungsmix und müssen dort Anpassungen vornehmen, weil in 2 Jahren eine wichtige Geldgeberin ihre Unterstützung einstellt? Also man muss das alles machen, wie ich vorher gesagt habe, aber eben mit Prioritäten und sich nicht dabei dann zu viel aufbürden, weil Non-Profit-Organisationen natürlich immer hohe Zeitrestriktionen haben, was das Engagement der beteiligten Personen betrifft.
Also an sich sind ja Betriebswirte, die sagen, sie haben jetzt Best Practices in 10 Schritten, eine meiner persönlichen Lieblingsfeinde. Aber in diesem Falle finde ich, also ist es wirklich sehr schön gelungen, in so einer so sehr differenziert und in einem tiefen Verständnis und einer Wertschätzung für den Sektor da doch noch mal ein paar Key Takeaways herauszustreichen.
Ja, also hoffentlich. Und ich kann allen, die nicht so viel Zeit haben, nur empfehlen, mit dem Kapitel zu beginnen.
Georg, du hast angefangen mit der Diagnose, das goldene Zeitalter der NPOs geht dem Ende zu oder hat geendet. Was siehst du denn generell so derzeit als Zukunftstrends oder Herausforderungen für NPOs?
Also wenn ich sage, das goldene Zeitalter geht zu Ende, dann heißt es nicht, dass damit das Ende der NPO eingeläutet ist. Es kommt ein anderes Zeitalter. Also ich glaube, die NPO müssen sich einfach darauf einstellen, dass vieles dessen, was man in den letzten Jahrzehnten sich angewöhnt hat und als gute Praxis genutzt hat, vielleicht in Zukunft nicht mehr genauso funktioniert. Und in Bezug auf Finanzmanagement, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt oder wo ich sehr viel Potenzial sehe für die Entwicklung, die langfristige Finanzplanung. Also über diese Jahresbetrachtung hinauszukommen. NPOs sind sehr oft gefangen in dieser Jahresbetrachtung. Also man macht eine Bilanz, man macht eine Jahresrechnung, man prüft zum Beispiel auch Gütesiegel oder so, schauen die Jahresrechnung nur an, belegen darauf ihre Kennzahlen, was weiß ich, den Overhead und so weiter. Und man hat gar nicht den Blick in die Zukunft. Und dann passiert einfach das, dass man immer eine Fortrechnung macht. Das ist Vorjahresbudget plus minus 5% oder so. Und man lebt einfach so vor sich hin. Und ich glaube, das kann gefährlich werden in den nächsten Jahren, wenn eben dann plötzlich größere Einsparungen der Fall sind oder wenn ganze Finanzierungsmöglichkeiten wegfallen oder neue entstehen. Zum Beispiel großes Potenzial sehe ich im Bereich Social Financing. Also das sind dann eben nicht mehr Spenden unbedingt, sondern vielleicht eher Darlehen oder beteiligungsteilartige Formen der Unterstützung.
So Crowdfunding, wo jeder ein bisschen was zahlt und kriegt was dafür, oder?
Nee, nicht mal Crowdfunding, sondern eher von größeren Institutionen oder auch reicheren Personen, die aber sich nicht sofort von ihrem Geld trennen wollen.
Ah, ja.
Die dann eben sagen, ich stelle euch das Geld für 10 Jahre zur Verfügung, danach müsst ihr es mir aber wieder geben. Und viele NPO können bisher nur eigentlich Spenden verarbeiten. Also das heißt, die Investment Readiness, das ist auch ein Begriff, den ich in dem Buch erkläre, die Investment Readiness von NPO ist noch nicht gegeben. Mhm. Aber die müssen sie aufbauen, zum Beispiel. Und da, das kann ich natürlich nur machen, wenn ich einen langfristigen Plan habe. Wenn ich dann weiß, okay, wie gehe ich mit dem Geld in den zehn Jahren um? Kann ich damit etwas zusätzlich erwirtschaften oder habe ich danach dann eine Anschlussfinanzierung, wie auch immer. Das zweite ist meines Erachtens ein wichtiges Thema, ist die Wahrheit und die Transparenz über die Kosten einer NPO. Mich ärgert es zunehmend und immer mehr, wenn irgendeine NPO sagt, 100% fließen ins Projekt. Das ist eine Lüge, sage ich jetzt einfach so, weil es nicht stimmt. Und mir wäre noch nie jemand aufgefallen, dass es finanzmanagementmäßig erlaubt ist, eine Art Ertragsspartenrechnung zu machen, dass man sagt, also das Geld, das wir vom Staat bekommen, das nehmen wir für Administration und das wir von unseren Spenderinnen und Spendern bekommen, das nehmen wir für die Projekte. Das funktioniert nicht. Und hier zu einer Ehrlichkeit zu kommen, das ist meines Erachtens wichtig, weil das hilft dann eben auch in der Diskussion mit staatlichen Stellen oder auch mit anderen Förderinstitutionen, Klarheit zu bringen darüber, was jetzt wirklich die Leistung von NPO kosten. Wir sehen aus internationalen Studien aus den USA oder aus Deutschland, dass es da so eine Art Hungerhaken gibt sozusagen oder einen Teufelskreislauf, wo sich NPO quasi selbst kaputt sparen, weil sie immer weniger Administrationskosten, Fundraising-Kosten berichten wollen. Das stimmt einfach nicht. Und das hat auch keine Aussage über die Leistungsfähigkeit einer NPO. Und hier, denke ich, ist es wichtig, dass NPO selbst anfangen, das klar zu kommunizieren und dann auch dafür zu sorgen, dass es eben im Vergleich dann eine Akzeptanz natürlich geben muss, wie man damit umgeht. Solange es natürlich immer wieder welche gibt, die sagen, ja, bei uns gibt es keine Administrationskosten, das stimmt einfach nicht. Selbst die reinste Ehrenamtsorganisation hat gewisse Administrationskosten.
Ja, beziehungsweise wenn sie es nicht hat, ist es ja auch fast verdächtig, ne, weil das bedeutet ja ganz grundlegende Dinge wie funktionierende Computer, eine geeignete, keine Ahnung, Buchhaltungssoftware oder so, ja. Also natürlich kann man stattdessen auch auf uralten Second-Hand-Geräten und keine Ahnung, irgendwie herummurksen, aber weil sie dann auch langsamer und schlechter.
Und die Frage ist dann, wie wollen diese Menschen unsere sozialen Probleme lösen, wenn sie schlecht ausgebildet sind, schlechte Infrastruktur haben und sich nicht weiterbilden können?
Genau.
Gerade aktuell mit der ganzen Digitalisierung ist es natürlich schwierig. Ein Chatbot ist eine Investition in Administration erstmal. Aber er kann sehr viel helfen, dann auch in der Leistungserstellung. Und der letzte Punkt ist auch ein wichtiger, nämlich das Gewinnen der nächsten Generationen als Unterstützerinnen und Unterstützer. Also hier, gerade im Fundraising ist das natürlich ein großes Thema. Die klassischen Methoden des Fundraisings wie Direct Mails und so sind eigentlich für die Boomer-Generation entwickelt und gemacht worden. Die sind damit groß geworden, die kennen die. Die jüngere Generation spricht das nicht an, machen Briefe gar nicht mehr auf. Und insofern glaube ich, ist es wichtig, dass sich Organisationen Gedanken machen darüber, wie sie jungen Generationen gewinnen können. Und das ist eben auch Investitionen, die hier nötig sind, um zum Beispiel ein Digital-Fundraising aufzubauen, braucht es Geld. Und wenn man dann nur eine Jahr-zu-Jahr-Betrachtung hat, dann ist klar, dass das Digital-Fundraising immer nicht profitabel ist, weil das die Investition sich natürlich erst später auszahlt. Deswegen sind das so mal vielleicht die wichtigsten Zukunftsherausforderungen, die ich jetzt im Finanzmanagement sehe.
Ja, also Finanzmanagement wirklich auch mit Blick auf so Megatrends, wo man sich ja doch mit ziemlicher Sicherheit sagen kann oder mit Sicherheit sagen kann in 10, 20 Jahren, was kommt, ja.
Genau, es ist vor der Haustür, man kann das, und jetzt ist die Frage, antizipiere ich das als Organisation oder nicht? Und deswegen sage ich, das goldene Zeitalter geht zu Ende, insofern, dass die Organisationen, die sich auf diese neuen Trends einstellen, die werden ohne weiteres weiter existieren, aber viele, die das nicht machen, werden in große Probleme kommen.
Ja, dann ist man schon zu spät dran, wenn man nur noch reagieren kann. Ja. Du, als letztes würde ich gerne nochmal deine Weisheit anzapfen. Du hast eh schon manches angesprochen, was du denkst, worüber wir mehr forschen sollten. Was denkst du generell so für die Forschung? Was sind Probleme rund ums Finanzmanagement, zu denen mehr geforscht werden sollte? Und hast du vielleicht auch gerade irgendetwas in deiner Werkstatt gerade in Arbeit zu diesem Thema?
Ja, es gibt natürlich viele Themen eben. Wir haben einiges schon angesprochen. Ich glaube, die Frage von Diversifikation oder Konzentration des Finanzierungsmixes ist nach wie vor immer noch nicht sehr klar. Und deswegen gibt es da sicherlich noch Potenzial, weiter zu forschen. Es ist aber auch sicherlich ein Bereich, wo man schon auf einem soliden Basis anfangen kann. Und wir Forschende ja manchmal auch einfacher dann daran weiterzuarbeiten, als ein völlig neues, unbestelltes Feld anzugehen. Das Zweite ist für mich der Vorstand, der Stiftungsrat als strategisches Entscheidungsgremium in Finanzfragen. Ich glaube, dass sozusagen die Frage der Financial Literacy von Vorständen ist für mich ein wichtiges Thema, wo es mehr Forschung brauchen könnte. Wie viel verstehen die davon? Wie viel müssen sie verstehen? Wie wichtig ist die Entscheidungsfähigkeit eines Vorstandes hinsichtlich der finanziellen Entwicklung von der NPO? Weil es wird ja oftmals gesagt, ja, die Vorstände, die sind einfach nur die Bremsklötze vielleicht, manchmal also zu konservativ, zu zurückhaltend, zu wenig risikofreudig. Und auf der anderen Seite aber tragen die natürlich die gesamte Verantwortung für die Organisation. Und hier in diesem Spannungsfeld herauszufinden, was können mögliche Entscheidungsprozesse sein, damit man zu zukunftsfähigen Strategien in der im Finanzmanagement kommt, das fände ich spannend. Mhm. Und woran wir jetzt gerade selber forschen, das ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen spezifisches Thema. Wir nennen das Nanophilanthropie. Das sind so die Kleinstbeiträge, wie zum Beispiel Aufrunden an der Supermarktkasse. Und das kommt ja immer mehr. Das ist auch durch die Technologisierung möglich geworden. Und da geht es ja um Beträge, um ein paar Cent und vielleicht mal 20 Cent, vielleicht mal ein Euro. Und unsere Frage, die uns beschäftigt, ist jetzt, hat es ein Crowding-in oder ein Crowding-out-Effekt auf das normale Spendenverhalten? Also habe ich, wenn ich das jetzt öfters mache, immer einen Warm-Glow-Effekt und denke, oh wunderbar, ich habe schon gespendet und wenn ich dann den Brief bekomme und um 20 Euro gefragt werde, denke ich mir, ja, ich habe ja schon gespendet. Oder macht es mir so viel Spaß zu spenden und ich erlebe immer wieder positive Gefühle, dass ich am Ende sage, ja, Spenden macht Spaß, ich spende auch noch die 20 Euro. Jetzt rein von der theoretischen Grundlagen her, also Verhaltensökonomie, ist im Sinne des Moral Accounting oder Mental Accounting zu erwarten, dass es eigentlich einen Crowding-Out-Effekt hat. Und wenn dem so ist, dann haben die Organisationen ein Problem. Und dann geht es natürlich auch herauszufinden, wie kann man das vielleicht überbrücken? Also wie kann man die Menschen trotzdem dazu bringen, danach weiterhin zu spenden? Weil ich glaube, auf Dauer können wir nicht davon leben, wenn alle nur noch 20 Cent spenden und nicht mehr 20 Euro. Nicht wahr? Ja.
Aber da gibt's noch keine ersten empirischen Ergebnisse.
Nein, wir sind gerade dran, das erste Online-Experiment dazu jetzt aufzugleisen, um zu schauen, wie das Verhalten dann ist. Und dann haben wir noch andere Online-Experimente entwickelt, die wir dann noch prüfen wollen in dem Zusammenhang.
Ja, sehr spannend. Freue mich darauf, da von euch erste Ergebnisse zu lesen. Danke, Georg.
Gern geschenkt, ja. Hat Spaß gemacht.
Ja, absolut. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben gemerkt, Georg von Schnurbein ist also ein wandelndes Lexikon zum Thema Non-Profit Finance. Und schreiben Sie uns ein E-Mail an insideimpact@wu.ac.at, wenn Sie an der Verlosung seines Buchs über Finanzmanagement von Non-Profit-Organisationen mitmachen wollen. Tun Sie das bitte bis 20. Oktober 2025, dann schließen wir die Verlosung und schreiben Sie uns doch bitte ins E-Mail auch dazu, worüber sie gerne noch mehr hören möchten. Vielen Dank, dass du da warst, Georg.
Herzlichen Dank für die Einladung. Wie gesagt, hat Spaß gemacht und ich freue mich natürlich auch, wenn ich Rückmeldungen bekomme, falls jetzt jemand das Gefühl hatte, ich habe da noch was vergessen oder sollte noch was ergänzen in das.
Ja, sehr gut. Dann schreiben Sie uns das bitte auch noch. Danke. Tschüss.
Ade.
Inside Impact.
Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Solltet ihr Feedback haben, sehr, sehr gerne. insideimpact@wu.ac.at ist die E-Mail-Adresse. Ihr findet uns natürlich auch auf Instagram, Inside Impact mit einem Unterstrich zum Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören hier von der WU. Das Inside Impact Team, das sind Florentina Meyer, Helena Schmitz, Marlene Seindl und mein Name ist Martin Meerwald. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Baba.
Inside Impact.
Der Podcast mit Wirkung.